Die Presse.
In den nächsten Monaten erwarten wir und zeigen diese Modelle sehr einheitlich eine nach und nach laufende Verstärkung dieser Temperaturabweichung. Also dieses Oberflächenwasser wird wärmer und dehnt sich immer in größere Gebiete aus. Und das Maximum erwarten wir so um den November und Dezember 2026. Danach wird sich das Phänomen typischerweise eben zyklisch wieder abschwächen.
Wird 2026 ein Super El Niño-Jahr? Wird es also noch wärmer als sonst? Fakt ist, El Niño ist bereits dabei, sich auszubreiten, wie uns Marc Olefs, Leiter der Abteilung für Klimafolgenforschung der Geosphere Austria, heute erklärt. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek, ich bin Nachrichtenredakteur und Podcast-Host bei der Presse. Schön, dass Sie zuhören. Was ist El Niño? Warum kommt dieses Phänomen nur alle paar Jahre? Und was hat El Niño mit dem Klima oder gar dem Klimawandel zu tun? Und was bedeutet das für das Wetter hierzulande? Meteorologe und Klimaforscher Marc Olefs beantwortet heute diese Fragen. Herr Olefs, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns heute.
Sehr gerne.
Es ist immer wieder von einem anstehenden Super El Niño die Rede. Diverse Superlative werden da von Medien gerne schon mal mitgeschickt. Bevor wir uns da in Detailfragen stürzen, können Sie uns dieses Phänomen generell einmal erklären? Was versteht man unter El Niño? Was ist das?
Also El Niño ist eigentlich nur ein Teil eines Klimaphänomens, das wir ENSO nennen. Das ist die Abkürzung für El Niño Southern Oscillation. Und ENSO ist die stärkste und folgenreichste natürliche Klimaschwankung unseres Planeten. Im Pazifik ändern sich dabei zyklisch die Luftströmungen in der Atmosphäre und somit auch der Wärmetransport im Ozean, weil eben beides miteinander interagiert und in Zusammenhang steht. Und ENSO besteht jetzt eben aus einer warmen Phase, das ist der bekannte El Niño, den man sehr, sehr oft hört, und aber auch einer kalten Phase, der sogenannten La Niña. Und dann gibt es noch eine neutrale Phase. Der Abstand zwischen zwei El Niño-Ereignissen ist unregelmäßig und variiert zwischen 3 und 7 Jahren.
Und was löst diese Wellenbewegung aus? Was ist das, was das Wetter verändert?
Naja, wir haben vorhin gesagt, da interagiert eigentlich der Ozean mit der Atmosphäre. Und den Entstehungsmechanismus, den kann man am besten eigentlich so beschreiben, dass man sagt, während eines El Niño-Ereignisses werden die nach Westen gerichteten Passatwinde schwächer, also es gibt einen geringeren Luftdruckunterschied zwischen Tahiti und Jakarta, Indonesien. Das sind so klassische Punkte, die man miteinander vergleicht. Und Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik wird überdurchschnittlich warm dadurch. Und die Folge sind eben Trockenheit und Dürre in Australien und Indonesien und umgekehrt starke Regenfälle in Peru und Chile. Bei La Niña ist das Ganze eigentlich umgekehrt. Und das Interessante ist noch, die ersten, die das El Niño-Phänomen entdeckt haben, waren Fischer, die in Chile und Peru in einigen Jahren zur Weihnachtszeit weniger Fische fingen. Und sie nannten dieses Phänomen eben El Niño, was so viel wie Christkind bedeutet.
Ich kenne diesen Begriff durchaus auch aus meiner Kindheit. Wenn es zu Weihnachten mal warm war, hat man es auch in den Medien gehört. Ja, das ist heuer El Niño. Da kann ich mich erinnern, dass mir der Begriff zum ersten Mal untergekommen ist. Aber das ist eben viel größer gedacht, ein ganzer Zyklus über mehrere Jahre.
Genau, also diese Abstände zwischen zwei solchen Ereignissen, die variieren eben in unregelmäßiger Art und Weise zwischen 3 und 7 Jahren und haben dann eben auch gewisse Auswirkungen, nicht überall auf der Welt, aber in unterschiedlichen Art und Weise. Also obwohl das Phänomen ja an sich, wie wir es jetzt beschrieben haben, im Pazifik stattfindet, wirkt es sich eigentlich auf Wetterextreme auch in weit entfernten Regionen der Welt aus. Einerseits Hitze und Dürre in Australien, Indonesien, das haben wir schon beschrieben, aber auch südlichen Afrika, Indien und Pakistan und auf der anderen Seite schwere Regenfälle und Überschwemmungen im Nordwesten der USA, in Ecuador, in Nordperu, aber auch in Südostchina. Und es gibt interessanterweise auch eine Zunahme tropischer Wirbelstürme im Nordpazifik und umgekehrt eine Abnahme im Nordatlantik. Der Einfluss, und das ist natürlich für uns alle die interessante Frage jetzt auf das europäische Wettergeschehen, ist interessanterweise eher gering. Die globale Mitteltemperatur in einem El Niño-Jahr, die kann aber bis zu 0,4 Grad über der Temperatur in einem La Niña-Jahr liegen. Und wenn wir das vergleichen mit der Erderwärmung von 1,4 Grad seit vorindustrieller Zeit, dann ist das doch eine beträchtliche Schwankung.
Wir müssen ja unterscheiden zwischen Klima und Wetter. Das ist mir schon ganz klar. Es gibt immer Wetter, Temperaturschwankungen, Hitzewellen, Kälteperioden. Wie lässt sich denn da so ein Phänomen mit El Niño in Verbindung bringen? Wie misst man das?
Man kann sich das Ganze im Prinzip vorstellen als eine Überlagerung von hauptsächlich zwei Effekten. Wenn wir einerseits den menschengemachten Klimawandel haben, der die Hauptbeeinflussung des Klimas langfristig gesehen momentan darstellt, dann kann man sich das ENSO-Phänomen als eine Überlagerung vorstellen. In El Niño-Jahren verschärft das die Effekte des menschengemachten Klimawandels, während es in La Niña-Jahren die Effekte dämpft. Wenn Sie jetzt aber alle La Niña-Jahre, also die etwas kühleren Jahre, aneinanderreihen, langfristig gesehen in den letzten Jahrzehnten, dann sehen Sie trotzdem ganz stark den menschengemachten Erderwärmungseffekt. Und das zeigt uns eindeutig, dass eben das ENSO-Phänomen die Temperaturen nur temporär erhöht und dämpft, aber nicht eine langfristige Energiezufuhr oder Wärmezufuhr bedeutet, wie jetzt der menschengemachte Klimawandel. Wir zeichnen auch oft so ein bisschen das Bild, wenn wir die Erde aus dem Weltall betrachten, dann ist das ENSO-Phänomen nur ein Energieaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre, aber keine langfristige Energiezufuhr, wie es zum Beispiel durch die menschengemachten Treibhausgase passiert, wo sich das Erdsystem langfristig gesehen immer mehr und mehr aufheizt. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied vom Bild her, was man auch verstehen muss. Ja.
Das heißt, nur um das nochmal klarzustellen, El Niño hat mit dem Klimawandel per se nichts zu tun, ist ein eigenständiges Phänomen, das durch den Klimawandel verstärkt wird in seinen Extremen.
Genau.
Weil wir jetzt von so Wellenbewegungen und El Niño und La Niña auch gesprochen haben, man sagt, El Niño kommt alle, was haben Sie gesagt, 2 bis 7 Jahre?
3 bis 7 Jahre,
ja. 3 bis 7 Jahre. Was gibt es denn dafür einen Erklärungsansatz? Wann entscheidet sich, ich drücke es jetzt mal so aus, das Klima dazu, ja, jetzt kommt El Niño?
Ja, das ist eben ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen Ozean und Atmosphäre und auch diese Auswirkungen, die wir vorhin beschrieben haben, die sind nicht immer gleich. Also das macht das eben so komplex. Und es ist auch nicht immer gesagt, dass wenn wir einen besonders starken El Niño-Ereignis haben, wir reden ja jetzt von einem deutlich stärkeren Ereignis, was wir erwarten jetzt im Herbst 2026, dass dann auch die Auswirkungen besonders stark sind. Das Ganze ist eben sehr, sehr komplex und es gibt da auch noch viel, viel Forschungsbedarf, was sozusagen wirklich die einzelnen Auslöser und diese Entstehungsmechanismen betrifft zwischen Ozean und Atmosphäre. Deswegen ist es auch zum jetzigen Zeitpunkt sozusagen, es zeigen zwar sehr viele Modelle jetzt in Richtung von einem sehr, sehr starken ein Ereignis, das möglicherweise sogar stärker sein könnte als das Rekordereignis um 2015 herum. Aber letztendlich müssen wir schauen, wie sich jetzt eben diese Kopplung zwischen Atmosphäre und Ozean, die wir vorhin beschrieben haben, in den nächsten Monaten, also jetzt im Sommer und Herbst, auch tatsächlich entwickelt und stabilisiert.
Dennoch nochmal die Frage, warum geht man von einem Super El Niño aus? Da muss es ja Ereignisse geben oder Daten, die darauf schließen lassen.
Genau, also die Modelle, diese Vorhersagemodelle, die hier auf einer saisonalen Zeitskala arbeiten, also deutlich länger als Wettervorhersagemodelle, die versuchen ja praktisch die physikalischen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Ozean nachzubilden und die zeigen eben, dass diese Kopplung sich stabilisiert und dann zu einem einer sehr starken Überwärmung des tropischen Pazifik führt. Letztendlich, was bei El Niño ja passiert, ist, dass Wärme aus dem Ozean in die Atmosphäre gelangt. Bei La Niña ist es umgekehrt und diese zusätzliche Wärme, die sorgt dann praktisch für die Energie auch dieser erhöhten globalen Temperaturen. Und die Modelle zeigen eben, dass sich diese Kopplung klar stabilisiert und somit die Wassertemperaturen im tropischen Pazifik eben diese extremen Temperaturabweichungen von mehr als 3 Grad Celsius zeigen, was eben dann im Bereich von diesen Super El Niño ist. Ja.
Es gibt auch immer wieder Berichte über das warme Wasser, den warmen Bereich im Pazifik, der sich ausbreitet, wie so eine richtige Wärmeströmung. Das wird ja, glaube ich, auch gemessen, wie viel Wärme sich da verbreitet.
Genau, also ein Indikator eben für die Stärke des El Niño-Ereignisses ist diese Temperaturabweichung eben im östlichen tropischen Pazifik. Da gibt es verschiedene Regionen, die standardmäßig analysiert werden, die auch letztendlich die Basis sind, sozusagen zu entscheiden, in welchem Status wir uns derzeit befinden. Und der amerikanische Wetterdienst hat jetzt eben gerade vor wenigen Tagen wirklich auch El Niño Conditions Fix festgestellt, also ein sogenanntes El Niño Advisory rausgegeben. Das passiert dann, wenn eben diese Temperaturabweichung über 0,5 Grad Celsius ist. Bei La Niña ist es dann praktisch minus 0,5 Grad Celsius. Und diese Temperaturabweichung in einer bestimmten pazifischen Region ist sozusagen der Gradmesser, um zu beurteilen, in welcher Phase wir uns befinden und wie stark diese Phase dann letztendlich auch ist.
Das heißt doch, das ist ein Indikator für den anstehenden El Niño, für die anstehende El Niño-Phase.
Genau.
Auch nochmal zur Klarstellung die Frage, weil das auch sehr unterschiedlich beschrieben wird, weil manchmal steht eben schon El Niño 2026, El Niño 2027, ist das so schwer abzugrenzen, wann dieses Phänomen sozusagen startet? Befinden wir uns da jetzt schon in einem Beginn in einer El Niño-Phase?
Genau, also die NOAA hat jetzt Ende Juni festgestellt, dass wir uns aufgrund von dieser Temperaturabweichung im östlichen Pazifik jetzt bereits in einer El Niño-Phase befinden. In den nächsten Monaten erwarten wir und zeigen diese Modelle sehr einheitlich eine nach und nach laufende Verstärkung dieser Temperaturabweichung. Also dieses Oberflächenwasser wird wärmer und dehnt sich immer in größere Gebiete aus. Das Maximum erwarten wir so um den November und Dezember 2026. Danach wird sich das Phänomen typischerweise eben zyklisch wieder abschwächen.
Und was bedeutet das jetzt für Europa? Sie haben zwar gesagt, die Auswirkungen sind nicht so stark. Bedeutet das ein extremerer Winter oder ein milderer Winter?
Genau das können wir eben nicht eindeutig sagen. Wenn wir die historischen Daten uns anschauen, also sozusagen wie sich das ENSO-Phänomen entwickelt hat und welche Auswirkungen es hat auf das europäische Klimageschehen gehabt hat, dann können wir eindeutig sagen, dass diese Signale von El Niño eben abgeschwächt, indirekt und auch nicht verlässlich ankommen. Das heißt, es gibt Jahrzehnte, wo dieser Zusammenhang in der Geschichte besser war und andere Jahrzehnte, wo diese Zusammenhänge schwächer sind. Andersrum gesagt, die Vorhersagequalität zwischen El Niño-Zustand und dem europäischen Wettergeschehen ist sehr schlecht.
Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen in der Debatte, es gibt Anzeichen, dass es ein starkes El Niño-Jahr wird und wissen tut man es immer erst im Nachhinein.
Genau, und auch tatsächlich, wie stark die Folgen dann wirklich sind und in welchen Regionen sie sich wie stark ausprägen. Qualitativ sozusagen, wo ich Dürre, Trockenheit, wo ich zu viel Niederschlag und wo ich zu wenig habe, das ist schon klar. Aber wie stark sich diese Folgen dann tatsächlich auswirken, da müssen wir uns überraschen lassen. Ja.
Und weil wir Ende Juni jetzt gerade eine Hitzewelle, eine erste hinter uns gebracht haben, wir haben schon grob drüber geredet, aber sind extremere Temperaturen, werden die noch extremer durch El Niño? Ist damit zu rechnen oder ist das einfach allgemein eine Frage des Klimawandels oder ist das sehr schwer zu trennen?
Also bei der jetzigen Hitzewelle Juni 2026 gibt es tatsächlich keinen Zusammenhang mit El Niño. Der baut sich auch jetzt gerade erst auf. Und wir haben gesagt, dass wir die Spitzenwerte erwarten für November, Dezember. Das heißt, auch bei uns wird sich in El Niño indirekt eben über die globalen Mitteltemperaturen dann erst im Herbst, Winter, / Beginn des Jahres 2027 dann auch indirekt auswirken.
Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Olefs, für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne.
Egal wie das Wetter auch wird, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Unseren Podcast-Kanal Was wichtig ist, finden Sie auch auf YouTube unter Die Presse Podcasts. Und wo auch immer Sie uns gerne hören, wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.